Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, den Staffelstab weitergeben, Mitarbeiter ermutigen und unterstützen, das wäre sozusagen das Unterthema dazu, womit ich heute beginnen will. Insgesamt, wie Robert schon sagte, will ich so eine ganz kleine Reihe machen. Man könnte auch sagen Trilogie, also drei Predigten, und die alle auf den zweiten Timotheusbrief fußen. Und darum geht es letztlich, den Staffelstab weitergeben, den Übergang von einer Generation zur nächsten gestalten. Und die beiden Timotheusbriefe zusammen mit dem Titusbrief sind ja die sogenannten Pastoralbriefe oder auch Hirtenbriefe. Die beiden Timotheusbriefe wahrscheinlich so um das Jahr 63, 64 nach Christus geschrieben. Das heißt, die Gemeinde als solches bestand schon so etwa 30 Jahre, gut 30 Jahre von der Urgemeinde Jerusalem ausgehend, also einer Generation entsprechend. Und ich sag mal, die alten Hasen, Paulus oder auch die Apostel, Johannes hat noch deutlich länger gelebt, so wie wir wissen, die dankten langsam ab. Einige waren ja später auch den Märtyrertod gestorben. Auch Paulus wusste, dass er eigentlich am Ende seines Lebens war, hier auf der Erde. Paulus war im Gefängnis in Rom, 2. Timotheus 2,9 sagt es, ich bin dort im Gefängnis wie ein Übeltäter. Also er wurde wie ein Verbrecher behandelt, obwohl er um seines Glaubens dort im Gefängnis war. Und er rechnete auch mit seinem baldigen Tod. 2. Timotheus 4, Vers 6 sagt das ganz deutlich. Und soweit wir wissen, ist er wohl auch im Jahr 64 nach Christus unter Kaiser Nero dann den Märtyrertod gestorben. Für ihn war also das eine große Frage, würde dieser Generationenwechsel gelingen? Würde aus dieser Jesusbewegung es weitergehen oder blieb es einfach eine Anekdote in der Geschichte? Das ist Paulus' große Sorge, sein Anliegen, sein Bestreben, dass es weitergeht. Und er schreibt eben diese Briefe an seinen, eigentlich muss man sagen, besten Schüler, Freund, Missionskollegen. Und dort gibt er eine ganze Menge hilfreiche Tipps weiter, aber auch tiefe Einblicke in sein eigenes Leben und Erleben. Und wir erleben bei Paulus, Timotheus, eigentlich so eine ähnliche Zweierschaft, wie wir es heute Morgen auch gehört hatten, von Mose und Josua. Und auch an vielen anderen Stellen in der Bibel finden wir das, wo enge Mitarbeiterschaft gelebt wird. Wenn man mich jetzt vielleicht fragen würde, was wünschst du dir für die nächsten 15 Jahre? Dann möchtet ihr gar nicht wissen, was ich mir alles wünsche. Hier auch für die Gemeinde. Aber neben vielen Wünschen, ein ganz wichtiger Wunsch, der hat sich doch bei mir herauskristallisiert in der letzten Zeit, ist dieses Anliegen, dass es zu einem gelingenden Generationenwechsel kommt, dass wir es erleben dürfen, wie ja eins ins nächste übergeht. Wir feiern ja auch bald schon 30-jähriges Jubiläum als Gemeinde. Viele haben die Gemeinde gestartet, aber die sind etwas älter geworden. Und wenn ich jetzt in die Runde schaue, und das hat mich ja erstaunt, erfreut, das erfüllt mich mit Dank und Lob, wenn ich sehe, wie viele junge Menschen hier sind. Und da ist Potenzial, da kann was angepackt werden. Das ist etwas, wo wir investieren wollen, denn wir wollen ja in Gemeinde ins Reich Gottes investieren. Und dass das gelingt und verantwortlich gestaltet werden kann, ich glaube, das ist eine ganz große Aufgabe für die nächsten Jahre. Und der sollten wir uns stellen. Und dass es nicht in einem Generationenkonflikt endet, das finden wir an vielen Stellen, sondern dass es gelingt, solch einen kraftvollen Stabwechsel zu erleben, zu gestalten und das gemeinsam. Und in diesem Prozess, glaube ich, können wir aus den Timotheusbriefen, insbesondere aus dem 2. Timotheusbrief, viel entnehmen. Das kann uns helfen in diesem Prozess. Und Paulus schreibt ja auch hier viel Hilfreiches. Und das nicht aus einer Position heraus, wo er vielleicht gesagt hat, ich möchte jetzt endlich mal meinen Ruhestand genießen. Ja? Meine Rente habe ich mir lange genug erarbeitet. Ich möchte jetzt meine Ruhe haben. Und jetzt macht mal ihr jungen Leute. Sondern als jemand, der sagt, ich habe den Kampf gekämpft bis zuletzt. Bis zum letzten Tag oder bis zu dem, wo ich jetzt hier im Gefängnis bin. Ich habe den Lauf vollendet, nicht den Spaziergang. Ich habe den Glauben bewahrt. Er war mit hoher Drehzahl unterwegs. Der hatte ordentlich PS im Motor bei sich. Und das hat er bis zum Ende durchgeführt. Und aus diesem Vorbild heraus ermutigt, ermahnt, herausfordert er Timotheus, gibt ihm Tipps, warnt ihn vor Fallen und will ihn auch als guter Freund, Mentor und Wegbegleiter, der ja für ihn über Jahre war, einiges mitgeben und weitergeben. Schreibt ihm diesen Brief. Aber nicht nur das, er schreibt ihm jetzt nicht nur als Freund und Mentor, sondern wir merken auch diese göttliche Autorität, gerade auch im 2. Timotheusbrief. Es ist ja Wort Gottes, es ist ja nicht einfach nur ein Schreiben, was ein Freund an einen guten anderen Freund schreibt, sondern hier geht es wirklich um Gemeinde Jesu, um das Reich Gottes. Generationswechsel gibt es natürlich auch in anderen Organisationen aller Art, in Firmen, in Vereinen, in Stiftungen, in Krankenhäusern, überall. Und überall kann es schwierig sein, gerade in solchen Phasen. Aber es gibt es genauso auch natürlich in der Gemeinde Jesu. im Reich Gottes. Und da schreibt Paulus aber mit dieser Autorität. Und das Interessante und bedeutsame, Besondere am 2. Timotheusbrief ist, dass dort auch 25 Imperative genutzt werden. Also sehr direktive Aussagen. Man könnte fast sagen Befehle. Und das zeigt Paulus in der Autorität des Wortes Gottes, dass es ihm ungeheuer wichtig ist. Ihm geht es hier um alles. Er will das nicht dem Zufall oder den Umständen einfach nur überlassen. Und einige dieser Aspekte, natürlich nicht alles, sondern einiges möchte ich aus dem 2. Timotheusbrief in den nächsten drei Predigten gerne darstellen und nahebringen. Und heute würde ich gerne mit dem Thema starten, Mitarbeiter unterstützen, ermutigen. Die zweite Predigt wäre dann 12 Gründe, nicht mitzuarbeiten. Könnt ihr vielleicht gespannt sein. Ich löse das jetzt mal heute nicht auf. Und das dritte ist, gib alles, was allen Einsatz lohnt. Ich lese jetzt erstmal den Text aus dem 2. Timotheusbrief. Und zwar sind das die Verse 2. Timotheus 1, 3 bis 14. Ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene, wie ich unablässig deiner gedenke in meinen Gebeten Nacht und Tag, voller Verlangen, dich zu sehen, eingedenk deiner Tränen, um mit Freude erfüllt zu werden. Denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Luise und deiner Mutter Eunike wohnte, ich bin aber überzeugt, auch in dir. Aus diesem Grund erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. So schäme dich nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Der hat uns gerettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben, jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Retters Christus Jesus, der den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, für das ich eingesetzt worden bin als Herold und Apostel und Lehrer. Aus diesem Grund leide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mächtig ist, mein anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. Halte fest das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Das wäre also der Text aus dem 2. Timotheusbrief. Ich werde nicht alles davon nehmen, sondern nur einige Teile, um deutlich zu machen, was es für dieses Thema uns sagen kann. Also Ermutigung für Mitarbeiter. Darum geht es, Ermutigung für Mitarbeiterschaft. Was braucht ein Mitarbeiter? Welche Tipps kann der Text hier geben? Und ich denke, wir können das sehr breit denken. Es kann zum einen das bedeuten, was wir anderen als Mitarbeitern weitergeben, womit wir sie ermutigen können, aber dort, wo wir natürlich selber auch Ermutigung empfangen. Also oft betrifft es ja beide Seiten. Ich selber werde ermutigt, weil andere mich ermutigen, habe aber vielleicht auch die Möglichkeit, andere eben zu ermutigen und sie aufzuerbauen. Aber ich glaube, es kann auch etwas sein, was uns als ganze Gemeinde betrifft, dass wir ein Klima der Wertschätzung, der Auferbauung, der Ermutigung schaffen. Und ich denke, der Text bietet hier einiges an Anregungen und das will ich in einigen Stichworten mit euch durchgehen. Damit fängt es an. Paulus sagt in Vers 3a, ich danke Gott. Das ist für ihn das Erste. Dank für Mitarbeiter, Vers 3. Und das ist so eine Grundeinstellung von Paulus. Und das macht er hier deutlich. Wenn er an Timotheus denkt, ist er erstmal dankbar. Das erfüllt ihn mit Dank. Das sagt er auch Gott so in seinen Gebeten. Und das merken wir bei Paulus immer wieder. Wenn wir seine Briefe lesen, stellen wir fest, er ist immer als Erstes dankbar. Und er dankt für Mitarbeit, er dankt für Menschen, er dankt für Situationen. Und er ist froh darüber, dort, wo sich Menschen einsetzen. Immer wenn wir Mitarbeit entdecken, wenn wir sehen, da ist jemand bereit, sich im Reich Gottes einzusetzen, dann ist es ein Grund zur Dankbarkeit. Und gerade auch dort, wo es nicht so hervorsticht, wo ein Dienst vielleicht treu, aber wenig sichtbar, unscheinbar ausgeübt ist, überall sollten wir uns das angewöhnen und uns prägen, auch dankbar zu sein für Mitarbeit, für Mitarbeiter. Und das schafft auch ein entsprechendes Klima, welches wir fördern und etablieren sollten und wollen. Ich habe es auch immer wieder mal erlebt, dass man sich in erster Linie erstmal darüber geärgert hat, über die, die nicht mitarbeiten oder die keine Lust haben oder die fehlen. Und ich denke, auch das kann ein Klima schaffen. Das ist natürlich nicht völlig falsch und das hat auch seinen Platz. Ihr findet es schon im Alten Testament, wenn der Tempel gebaut wurde, dort wurde auch gesagt, hier sollen Menschen mitarbeiten. Manche, die nicht mitgearbeitet hatten, wurden vielleicht auch kritisiert. Auch bei Paulus finden wir es. Er schreibt an Archippus, achte darauf, dass du deinen Dienst erfüllst, ja. Also das ist schon etwas, was auch Wichtigkeit und Wert hat, aber ist das der Hauptfokus? Oder ist es wie hier bei Paulus, der sagt, ich bin erstmal dankbar als allererstes. Er weiß natürlich genau, und wir werden es ja auch in der nächsten Predigt sehen, es gibt eine ganze Menge Probleme und Schwierigkeiten und Situationen, die ihm nicht gefallen haben, aber Dankbarkeit als erstes, das ist der Fokus. Und ich glaube, ich habe noch nie eine Gruppe und eine Gemeinschaft oder eine Gemeinde erlebt, wo der Hauptanteil darin bestand, zu meckern und zu gucken, das klappt nicht, jenes funktioniert nicht, der arbeitet nicht mit, dass dort Mitarbeiter motiviert und mobilisiert wurden. Paulus ist hier also als erstes dankbar. Und ich glaube, das ist ein enorm wichtiger Punkt, dass wir dort, wo wir Mitarbeit sehen, Mitarbeiter haben, dass wir dankbar dafür sind und das auch ausdrücken. Und ich glaube, es liegt alleine auch schon eine Ermutigung drin, wie Paulus hier sein Leben bewertet. Auch das ist eine vorbildliche Haltung, die er an den Tag legt. Wenn er sagt, ich danke Gott, dann ist das nicht ein griesgrämiger älterer Herr, der frustriert vom Leben, vom Alter, seine Einschränkungen erlebt und beklagt, sondern der auf Jahre, Jahrzehnte Dienst zurückblickt und das mit Dankbarkeit. Jetzt kann man sagen, ja gut, der hat ja auch allen Grund, dankbar zu sein. Der lebt jetzt auf irgendeiner Luxusjacht im Mittelmeer, gönnt sich da seinen Wein, genießt sein Rentnerdasein, was gut bezahlt ist. Der ist natürlich dankbar. Aber wir hatten gerade schon gehört, das stimmt ja gar nicht. Der saß im Gefängnis und im Gefängnis ging es ihm auch nicht gut. Er schreibt später mal in Timotheus, ich brauche den Mantel, das war da wahrscheinlich eiskalt drin. Und er schreibt das aus einer Situation vom Äußeren her, der Bedrängnis und der Verfolgung. Und er hat auch, wenn man in sein Leben reinguckt, hat er ja enorm viel Leid erlebt und Schwierigkeiten. Das war ja ein Problem nach dem anderen, hat man den Eindruck, mit dem sich Paulus auseinandersetzen musste. Er hatte viele Prüfungen zu bestehen, er wurde geschlagen, er war vorher auch schon mal im Gefängnis gewesen. Er hatte Schiffbruch erlebt, die Reisen mit allen Schwierigkeiten, die Gemeinden, um die er sich Sorgen machte und so weiter. Das heißt, von den äußeren Umständen könnte man sagen, wie kann der dankbar sein? Wie kann der am Anfang sagen, ich sage Gott Dank? Und das steht eigentlich über meinem Leben, wenn die Umstände doch so ganz anders waren. Trotzdem sagt er, es hat sich gelohnt, ich bin Gott dankbar, Gott hat es gut gemacht. Das ist für mich so der erste Punkt und wenn der so als Überschrift dasteht, ist, glaube ich, eine gute Einstellung, die wir leben und gestalten sollten und dürfen. Der zweite Punkt, Mitarbeiter ermutigen und unterstützen durch Gebet. Paulus sagt hier, ich denke unablässig, wie ich unablässig deiner gedenke in meinen Gebeten Nacht und Tag. Das schreibt er, das sagt Paulus für Timotheus und ich glaube, wir haben eine Gebetswoche hinter uns, aber das sollte jetzt nicht dabei bleiben, dass wir sagen, wir haben jetzt eine Woche gebetet, sicherlich auch für Mitarbeiter, haben das als sehr gut empfunden, so wie es Lilly vielleicht auch gesagt hat, ja. Und das war es jetzt für das Jahr, sondern Paulus sagt, ich bete unablässig für dich. Das heißt also kontinuierlich, regelmäßig, das liegt ihm am Herzen, das passiert nicht nebenbei oder alle Jubeljahre oder Anfang des Jahres für eine Woche, sondern regelmäßig, konsequent und manchmal ist unser Gebet ja auch mehr problemorientiert, so ein bisschen wie die Feuerwehr, wenn ein Problem ist, oh ja, dann beten wir dafür und Paulus sagt hier, ich bete für dich, Timotheus, unablässig, durchgehend, regelmäßig, das steht bei mir auf der Agenda obendrauf und das macht er nicht so nebenbei. Er sagt, ich gedenke deiner in meinen Gebeten. Das heißt, Paulus sagt auch, ich bete ganz konkret und speziell für dich, Timotheus. Für vieles andere auch, für viele andere Menschen auch, aber auch für dich. Und das nicht nur ganz allgemein, sondern ich gedenke deiner in meinen Gebeten. Gedenken hat ja auch was mit Nachdenken zu tun. Ich kann mir gut vorstellen, dass Paulus sich viel Gedanken über Timotheus gemacht hat, in seinen Gedanken sich an ihn erinnert hat und das in Gebete formuliert und eingebettet hat und das eben dann sehr konkret zielorientiert an dem, wo er dachte, das braucht Timotheus. Und Paulus spricht hier auch nicht von Gebet, sondern, muss ich auch sagen, Gebeten. Ich gedenke deiner in meinen Gebeten, also im Plural. Das bedeutet für mich auch umfassend und weitgehend. Er hat wahrscheinlich sehr viele verschiedene Arten von Gebet auch angewandt. Bitten, Fürbitte, Gebet, Dank, Lob, was man sich auch immer vorstellt. Und auch von den Themen wahrscheinlich sehr breit. Von Familie, von Problemen, über Gemeindearbeit, über Bewahrung, über Einsatz, über Frucht, über Mut. Alle möglichen Themen kann man sich hier vorstellen. Das ist alles in Gebeten zusammengefasst. Und Gebeten heißt für mich auch, er betet viel. Es war nicht nur ein Gebet mal, sondern Gebete. Ich denke in meinen Gebeten an dich. Und das Letzte, was er sagt, Nacht und Tag. Das ist vielleicht eine Formulierung von damals einfach so gewesen, aber ich fand es ja schon interessant. Wir würden ja eher sagen, ich mache Tag und Nacht irgendwas. Paulus sagt hier Nacht und Tag. Ich will auch nicht zu viel reininterpretieren, aber ich glaube, Paulus will hier schon sagen, ich nutze sogar auch die Nachtzeit oder den Abend, dort, wo es besonders still ist, wo das Alltagsgeschehen gelaufen ist. Und auch bei Jesus finden wir es, dass er sich oft abends, nachts, früh morgens zum Gebet schon zurückgezogen hatte. Und Paulus scheint das auch so zu tun. Er will durch nichts vom Gebet abgelenkt sein, will sich auf das Gebet konzentrieren. Und da nimmt er Timotheus rein. Von nichts ablenken lassen. Und ich denke, es hat auch den Charakter eines Opfers, dass Paulus sagt, ich bin bereit, auch nachts zu beten oder zu Zeiten, wo man eigentlich schlafen würde oder was auch immer machen würde. Sein Feierabendbier trinken, schönen Fernsehabend sich macht, wie auch immer. Paulus sagt, ich nutze auch die Nacht zum Beten, außergewöhnliche Zeiten. Aber mir ist das so wichtig, für diesen Timotheus, für Timotheus zu beten, dass ich bereit bin, dafür ein Opfer zu bringen. Uns fällt es manchmal schon schwer, leichte, kleine Opfer zu bringen zum Beten. Ja? Gebetsveranstaltungen, wie werden sie besucht? Nehmen wir uns dafür Zeit. Paulus sagt, Mitarbeiter sind mir so wichtig, dass ich da bereit bin, Zeit zu opfern und einzusetzen. Ein dritter Punkt, Mitarbeiter ermutigen durch Gemeinschaft. Paulus schreibt hier voller Verlangen, dich zu sehen. Das heißt, Mitarbeiterschaft hat ganz viel mit Beziehungen zu tun. Voll Verlangen, dich zu sehen. Klar, das hatte bei Paulus sicherlich auch den Aspekt, dass er sich den Besuch, schreibt er ja auch später, von Timotheus wünscht, weil er brauchte Pergamente, er brauchte einen Mantel und so weiter. Aber ich glaube, das ist natürlich noch viel tiefer gehend. Paulus hat ein hohes Interesse an diesem Menschen Timotheus. Das war viel mehr als eine Arbeitsgemeinschaft, viel mehr als ein gut organisiertes Team. So wichtig das auch ist, Organisation, Strukturierung, Management. Aber es wäre schade, wenn das alles ist und wenn wir nur über Organisation uns definieren. Und natürlich ist es auch klar, wenn es nicht funktioniert, Organisation oder Struktur, dann haben wir oft natürlich Verluste. Ja, dann, und jemand, der sich einsetzt und arbeitet und mitarbeitet und merkt einfach, es kommt ständig zu Fehlern. Ich bringe einen hohen Einsatz, aber es funktioniert nicht vernünftig, weil es nicht gut organisiert ist. Der ist natürlich irgendwann frustriert. Das ist so ein bisschen so, als würden wir so ein Sieb Wasser transportieren wollen. Da fließt die Hälfte raus. Aber es ist trotzdem nicht alles. Also wenn wir gut organisiert sind, heißt es noch lange nicht, dass wir schon alles erfüllt haben. Paulus selbst macht viel mehr fest an einer gelebten Beziehung, an Anteilnahme mit Timotheus. Er hat mit ihm gemeinsam gelebt, seinen Alltag geteilt. Und deshalb sehnt er sich nach ihm als Person, als Mensch. Da war eine starke Zusammenarbeit da. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das immer wieder uns bewusst machen. Gemeindearbeit ist nicht in erster Linie programmatisch oder programmorientiert, sondern letztlich beziehungsorientiert, voller Verlangen, dich zu sehen. Paulus reichte es nicht, von ihm nur zu hören. Er wollte ihn sehen, ihn erleben, Leben mit ihm teilen. Timotheus war für Paulus als Mensch sehr wertvoll. Und da atmet eben auch alles Beziehung, Miteinander, Freundschaft, Teilen des Lebens. Also nicht einfach nur funktional von der Funktion zugeordnet. Und das finde ich wichtig und entscheidend. Ich glaube, das gehört zur Mitarbeiterermutigung dazu, dass wir sagen, du bist mir als Person wichtig und wir wollen als Gemeinde, als einzelne Beziehung und Gemeinschaft mit dir leben. Ein vierter Punkt, Mitarbeiter unterstützen durch Annahme und ehrliche Zuwendung, besonders in Schwierigkeiten. Vers 4a steht als kleiner Einschub, eingedenk deiner Tränen. Eingedenk deiner Tränen. Wir haben es am Anfang gelesen, so ein ganz kleiner Einschub, den man vielleicht überlesen würde oder gar nicht weiter beachten würde. Aber hier merken wir auf einmal, da sind auch irgendwie Probleme da gewesen oder da. Dürfen Mitarbeiter überhaupt frustriert, enttäuscht sein? Dürfen sie weinen, weil ihnen vielleicht alles über den Kopf wächst, weil sie einfach nicht mehr können? Oder müssen sie nicht irgendwie über den Dingen stehen? Paulus sieht das scheinbar anders. Er erinnert sich und Timotheus daran. Das heißt ja zunächst auch, wenn er sich daran erinnert, eingedenk deiner Tränen, er hat es darum gewusst. Das heißt, die Beziehung war auch transparent, hatte auch diese Facetten mit drin, nicht nur die Schokoladenseiten, die guten Seiten, sondern es war eine transparente Beziehung, eine transparente Gemeinschaft, eingedenk deiner Tränen. Also alles, was zu dieser Person Timotheus dazugehörte, das fand auch seinen Platz in der Beziehung mit Paulus. Weswegen hat Timotheus geweint, weiß ich nicht, woran Paulus jetzt genau gedacht hat. Vielleicht ist es auch gut, dass wir das nicht wissen, denn somit können wir eigentlich alles da hineinnehmen, was uns Beschwerden macht, ja, wenn wir es auf uns übertragen. Sonst würden wir vielleicht sagen, das ist eine konkrete Sache, die macht Probleme und wenn ich so ein Problem habe, dann ist es gut, wenn jemand für mich betet oder das aufnimmt. Und hier bleibt es einfach global formuliert, Und damit können wir alles hineinnehmen. Das können gesundheitliche Probleme sein, Enttäuschungen mit sich selbst, mit anderen, Probleme, die sich aus der Mitarbeit, der Gemeindearbeit ergeben hatten, damals bei Timotheus auch, so auch bei uns. Da können wir alles reinnehmen. Eingedenk deiner Tränen. Das ist wichtig, das gehört dazu, das gehört zu unserem Menschsein dazu. Das brauchen wir nicht abspalten, sondern das gehört zur Transparenz, zur Ehrlichkeit auch im Gemeindeleben dazu. Und ich glaube, es ist auch gut, wenn wir das wahrnehmen und da auch weiter drin wachsen und uns nicht nur die Schokoladenseiten zeigen. Und gerade ein Mitarbeiter darf auch Tränen haben, der darf auch traurig sein, der darf auch mal am Ende sein, der darf auch Probleme haben. Das gehört dazu und wenn sie da sind, können wir es ja sowieso oft erstmal gar nicht so ändern. Und Paulus hat das ja selber auch herausgeschrieben aus dieser Transparenz und dieser Ehrlichkeit. Er hatte ja auch genug Probleme und Schwierigkeiten. Denk mal an den 2. Korintherbrief, der hat das ja ganz offen geschildert. Da schreibt er sogar, ich war über mein Vermögen beschwert. Ich habe es nicht ausgehalten. Ich bin am Leben verzweifelt. Also Paulus hat diese Ehrlichkeit als Apostel, als einer, der die Gemeinden geprägt hat, hat das so formuliert. Und im gleichen Brief, meines Erachtens gut zusammengefasst, 2. Korinther 4, 7, schreibt er, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Also der Schatz des Evangeliums, der ist in irdenen Gefäßen. Der ist nicht in Supermänner eingebaut, ja, die über allem stehen und keinerlei Probleme bringen, sondern das haben wir in irdenen Gefäßen. Also auch ein Mitarbeiter erlebt nicht nur Sonnenschein, Harmonie, tolle Zeiten, sondern Dinge können auch an die Substanz gehen, an Grenzen führen. Und das ist nicht etwas Ehrenrühriges oder was verschwiegen werden müsste. Das heißt nicht, dass es immer im kompletten Forum geteilt werden muss, aber man sollte Menschen haben, die das mittragen. Und gerade in solchen Situationen darf es das geben und soll es das geben. Und das hat Paulus vorbildlich vorgelebt. Er hat Timotheus angenommen, hat das mit reingenommen und hat gesagt, ich bin bei dir, ich erinnere mich, eingedenk deiner Tränen, deiner Schwierigkeiten, die du hattest und die da waren oder die vielleicht auch noch da sind. Und da hat er ihn unterstützt, Verständnis gehabt, sich ihm zugewandt. Mitarbeiter unterstützen durch Bestätigung ihres Glaubens, indem man sie in ihrem Glauben ermutigt. Paulus ermutigt hier Timotheus, indem er ihn an seinen Glauben erinnert. Er zeigt, da ist echter Glaube, da ist etwas gewachsen. Das hat sicherlich auch mit dem letzten Punkt zu tun, aber das ist immer wieder auch ein Zuspruch des Glaubens. Und dafür ist jeder Gottesdienst ja auch wichtig und wertvoll. Jeder Gottesdienst hat die Möglichkeit, die Lieder alleine schon, uns einen Zuspruch im Glauben zu geben. Dass uns das neu daran erinnert, Jesus hat uns angenommen. Da ist Glaube in unserem Leben da. Mitarbeiter nehmen ihre Aufgaben ernst, sie nehmen ihren Dienst ernst, sie wollen etwas erreichen. Sie sind oft kritisch gegenüber sich und ihrem Dienst. Sie wollen keine Heuchler sein. Sie wollen nicht etwas vorgeben, was noch gar nicht in ihnen vorhanden ist. Und sie sollen andererseits aber auch Vorbilder für andere sein, sollen andere motivieren, für andere da sein, ihnen etwas geben. Aber sie erleben eben auch ihre eigenen Grenzen, ihre Schwächen, ihre Sünden. Und das kann natürlich auch Zweifel, Selbstzweifel, Glaubenskrisen hervorrufen. Aber auch die äußere Situation, die war ja bei Timotheus auch nicht unbedingt gut, ja. Wenn es viele Probleme gibt, wir merken in den Timotheusbriefen, da geht es ganz stark darum, es wird schwieriger, Verfolgung nimmt zu, der Druck nimmt zu, Irrlehrer sind da und sie werden vielleicht sogar eher mehr. Und das kann genagt haben an Timotheus, das kann an seinen Glauben ihn zweifeln lassen, dass er sagt, wie viel Glaube ist da überhaupt bei mir, warum ist das alles so? Und da lenkt, gerade da lenkt Paulus seelsorgerlich außerordentlich kompetent meines Erachtens den Blick erstmal wieder auf die Basis. So als wollte er erstmal sagen, natürlich bist du nicht fertig. Da sind viele Anfragen von außen, auch in dir. Aber ich erinnere mich und hier wiederum dieses Erinnern. Paulus erinnert sich, denkt nach und das soll Timotheus auch machen. Es hat bei dir ja einen echten Anfang im Glauben gegeben. Da ist etwas von Christus in deinem Leben zu sehen, bei allen Einschränkungen. Aber es ist etwas da. Du hast Glauben, Christus lebt in dir. Das ist keine Einbildung, auch wenn diese Erkenntnis vielleicht manchmal verdunkelt erscheint. Und Paulus stellt es in einen weiteren Kontext, erinnert ihn daran, dass dieser Glaube bereits in seiner Mutter und Großmutter war. Das heißt, er sagt ihm, ja, guck nicht nur auf deine aktuelle Situation, auf deine aktuelle Krise vielleicht sogar, sondern schau, da ist Glaube bei dir, aber auch schon in deiner Mutter, bei deiner Großmutter. Über Generationen, über Jahrzehnte ist da Glauben vorhanden. Und das kann dich ermutigen. Glaube steht nicht alleine da, sondern ist eingebettet hier in eine Geschichte, in eine Tradition. Und das will Paulus ihm deutlich machen. Da ist Gottes Wirken über lange Zeit gegeben, über Jahrzehnte. Und das kann man ja nicht einfach wegdiskutieren, sondern die haben auch ihre Geschichte gehabt, mit ganz vielen Höhen, Tiefen wahrscheinlich. Und hier sind auch bei uns in der Gemeinde, und das finde ich ein Positivum, das ist ein guter Faktor, wo wir sagen können, meine Eltern, Großeltern oder wie lange auch immer zurück, waren schon gläubig. Und ich kann das glücklicherweise zumindest mütterlicherseits auch aus der Familie sagen. Über lange Generationen hinweg hat es da Glauben gegeben. Da sind wir in einer Glaubenstradition. Und das ist etwas, was uns ermutigen kann, dass wir nicht nur die aktuelle, kurzzeitige Befindlichkeit als absolut nehmen, sondern sehen, da hat sich ganz viel an Glauben ist da, den ich nachvollziehen kann. Und wenn du vielleicht in einer Familie bist, wo der Glaube vielleicht mit dir anfängt, dann kannst du dich aber auch an der Gemeinde orientieren. Da sind viele andere, die Glauben leben mit allen Schwächen und Einschränkungen. Und die haben eben auch Familien, die schon gläubig waren. Und daran kannst du dich orientieren. Und da will Paulus ihn ermutigen, sagen, da ist Glaube bei dir, auch wenn das manchmal vielleicht verdunkelt und durch die Schwierigkeiten verdeckt erscheint. Aber das ist da. Und ich glaube, Mitarbeiter brauchen das immer wieder. Diese Ermutigung zu sagen, der Glaube ist bei dir, leb das weiter, halt dich daran fest, orientiere dich an Jesus, schau dir andere in der Gemeinde an, schau in deine Familientradition und der Glaube wird wieder stärker und kräftiger. Mitarbeiter brauchen immer wieder persönliche Erweckung und das ist hier sicherlich auch als Ermutigung gedacht. Paulus nimmt hier den Rückgriff auf den vorhandenen Glauben. Andererseits, was ja gar nicht da ist, kann natürlich auch nicht erweckt werden. Wenn er sagt, fach das Feuer an, dann sagt er, da ist eine Basis ja da, aber das soll jetzt weiter wachsen. Er will jetzt auch nicht nur in der Vergangenheit hängen bleiben, sagen, guck, was ist bei dir so los gewesen, was ist in deiner Familie, sondern fach das Feuer und hier ist sicherlich vor allem auf Fähigkeiten, Gnaden, Gaben, Charismata bezogen. Wie Paulus schreibt, da ist einiges vorhanden und oft entsteht ja die Gefahr auch bei Mitarbeit, dass sich Routine einschleicht. Und selbst die besten Werkzeuge können dann auf einmal nicht optimal eingesetzt werden. Ja? Wenn man so ein Beil hat, was man nicht auch zwischendurch schärft, dann ist es ein gutes Werkzeug an sich oder eine Axt. Aber wenn sie nicht scharf ist, dann nutzt sie relativ wenig. Oder wir müssen viel mehr Mühe aufwenden, um überhaupt ein Ergebnis oder ein kleines Ergebnis zu erzielen. Und da sagt Paulus, fach dieses Feuer an. Das sehe ich als Ermutigung, denn Gott selber will ja, dass es immer weiter bei uns brennt, dass wir Mitarbeit nicht als mühsam und schwer erleben, aus eigener Kraft heraus. Und Paulus gibt hier ein paar Tipps, wie das gelingen kann. Er sagt, Timotheus, erinnere dich. Wir hören es wieder. Erinnere dich, Timotheus, halte inne, komm zur Ruhe. Nimm dir Zeit zum Nachdenken, zum Reflektieren. Das ist keine unnötige Zeit. Also nicht nur Zeit, wo du aktiv bist, ist gut, sondern auch diese Zeiten sind wertvoll und wichtig. Was hat Gott in dich hineingelegt? Was konkret konntest du bereits einsetzen? Erinnere dich, da sind Gnadengaben, Geschenke Gottes, Fähigkeiten. Wir hatten es von Michael Kotsch gehört, Talente. Gott hat dir was gegeben. Aber er macht auch deutlich, er muss selber etwas tun. Er muss jetzt nicht auf irgendein besonderes Erlebnis warten oder auf die Gemeindeleitung oder auf sonst wen, sondern er kann auch selber was tun. Was letztlich bedeutet, um das Feuer anzufachen, beides kann es bedeuten, Feuer anfachen, aber auch in voller Flamme bewahren. Eigentlich soll er es tun, und das hat eben einen ermutigen Charakter, setz deine Begabung ein. Da ist vieles da, nutze es. Das ist wie der Sauerstoff für die Glut, die es dann wieder anfacht. Man kann also jemand helfen, sich aufs Fahrrad zu setzen, aber muss dann auch fahren. Und das ist entscheidend. Ja? Und wenn man Dynamo hat, dann bringt es sogar noch Licht. Also das ist so ein bisschen das Bild, was dahinter steckt, wo Paulus Timotheus sagt, ja, da ist viel in dir, da ist Feuer des Glaubens in dir. Fach es immer wieder an, halt es am Brennen und das, indem du es einsetzt, indem du nicht den Eindruck hast, wer weiß, was da überhaupt ist, wer weiß, ob ich das einsetzen kann, darf, was ist da überhaupt vorhanden, sondern du wirst merken, wenn du dich einsetzt im Glauben für Gott, für Jesus, fürs Reich Gottes, für die Gemeinde, dann wird das entfacht, dann ist da was da, dann kann Gott das gebrauchen. Aber ein Feuer braucht natürlich auch Holz, das wäre für mich noch so ein Bild, dass wir natürlich auch die bewährten Glaubensmittel nutzen, Gebet, Bibelstudium, Gemeinschaft mit anderen Christen, um unser Glaubensleben immer wieder zu stärken, das Feuer anzufachen. Und Paulus erinnert ihn aber auch an die Diensteinsetzung. Erinnere dich, den Einsatz, wie ich dir mit Handauflegung das vermittelt habe. Und das war für ihn eine Ermutigung in dieser Situation, dass Paulus ihm das zuspricht. Da ist auch eine Berufung da. Du hast dir das nicht alleine ausgedacht. Das ist nicht einfach individuell in deinem Kopf oder in deinem Denken entstanden, sondern das hat ein Geschehen zugrunde gehabt. Was ich mit dir gestaltet habe, diese Handauflegen wahrscheinlich auch mit anderen Ältesten oder anderen Gläubigen zusammen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, auch als Gemeinde für uns, dass wir Mitarbeiterschaft wertschätzen, indem wir es auch hier von vorne darstellen, sagen, segnen, also eine Art Berufungssituation auch darstellen, wo wir einfach bezeugen, sei es hier im Gottesdienst oder auch in der Gemeindestunde, da ist jemand, der leistet Mitarbeit und das wollen wir ganz bewusst unterstützen, durch Gebet, indem wir es nennen, indem wir einen Segen darüber aussprechen. Und dann kann man sich auch daran erinnern oder jemand auch daran erinnern, da ist was passiert. Wir stehen als Gemeinde hinter dir. Du stehst nicht individuell alleine da und musst jetzt mit der Situation klarkommen, sondern wir haben uns da voll hintergestellt. Handauflegung hat ja diese, von der Symbolik her diese Identifikation. Das heißt, der die Hand auflegt, macht sich eins mit dem, der es dann empfangen soll, so wie es hier bei Paulus und Timotheus der Fall war. Und im übertragenen Sinne für uns als Gemeinde wichtig, dass wir sagen, wir wollen uns mit dem Mitarbeiter, mit der Mitarbeiterin identifizieren, mit ihrem Dienst. Da stehen wir zusammen hinter. Wir tragen das gemeinsam, wir füllen das gemeinsam aus. Wir gestalten es gemeinsam, wir identifizieren uns damit. Ich glaube, das ist hier damit gemeint. Und das brauchen auch Mitarbeiter immer wieder. Mitarbeiter ermutigen, indem wir sie auf den Heiligen Geist und seine Kraft verweisen. Der Heilige Geist als Kraftquelle, sicherlich eine ganz starke Ermutigung. Du hast Glauben, du hast Begabungen, du hast den Heiligen Geist, dann lebe auch in ihm. Das Gegenteil wäre eben Ängstlichkeit, Verzagtheit oder Furcht, in der man verharrt. Wir haben nicht einen Geist der Verzagtheit oder Furchtsamkeit empfangen, steht hier. Das hat auch vom Begriff, vom Griechischen her, einen deutlich negativen Charakter und soll einen Gegensatz darstellen. Das haben wir nicht empfangen, das hat uns Gott nicht gegeben, sondern er hat uns einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gegeben. Und in Kraft stecken Begriffe drin wie Freimut, Kühnheit, Furchtlosigkeit, aber auch Gewissheit. Und hier ist diese Kraft mit Liebe gepaart. Kraft alleine könnte ja auch hart und fanatisch machen, aber Liebe, die das Wohl des anderen sieht, sucht, das ist das, was der Heilige Geist uns gibt. Aber auch Besonnenheit, Zucht gehören dazu. Das heißt, das hat etwas mit Selbstbeherrschung, mit Disziplin zu tun. Und so können Kraft und Liebe quasi kanalisiert und effektiv eingesetzt werden. Und das wird hier deutlich, wir haben den Heiligen Geist. Das ist eine Tatsache, das sollen wir glauben. Und da sollen wir nicht in erster Linie unseren Gefühlen, Prägungen, Befindlichkeiten glauben, sondern der Heilige Geist ist da, er ist wirksam, auf ihn können wir uns verlassen. Er ist unser Fürsprecher, er ist unser Beisteher, er ist dabei. An ihn können wir uns durch Jesus wenden und der Heilige Geist wird vor allem da wirksam, wo wir loslegen und uns einsetzen. Die Kraft Gottes werden wir oft da erfahren, wo wir uns engagieren, wo wir loslegen. Sonst können wir tatsächlich manchmal denken, was ist denn hier so los? Und dann merken wir auf einmal, der Heilige Geist ist dabei. Er hilft, er unterstützt. Du bist nicht alleine. Deine Sorgen, das, was wir auch schon gehört hatten, deine Ängste, die vielleicht in dir sind, das braucht nicht das letzte Wort zu haben, sondern das können wir abgeben an Jesus und uns der Kraft des Heiligen Geistes gewiss sein. Das ist immer wieder ein Glaubensschritt, weil oft kriegen wir das nicht im Vorhinein, dass wir praktisch schon das Gefäß gefüllt haben und sagen, oh ja, das ist super, sondern oft sind es Glaubensdinge. Dann, wenn wir gehen, wenn wir uns einsetzen, wenn wir etwas machen, dann merken wir, der Heilige Geist ist da. Und darauf verweist Paulus ihn, ermutigt ihn, du hast den Heiligen Geist, Timotheus, er ist da und er kommt von Gott und der Heilige Geist ist nicht ein Geist der Furchtsamkeit oder der Verzagtheit, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Verweis, dass wir das immer wieder auch unseren Mitarbeitern sagen. Du lebst in der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist das Entscheidende, das ist das Wesenhafte. Glaub das, nimm das im Glauben an und vertrau nicht alleine auf deine Gefühle. Gefühle können uns oft ein guter Wegweiser sein, aber nicht immer. Sie sind nicht die letzte verlässliche Instanz, sondern die letzte verlässliche Instanz ist das Wort Gottes. Und das sagt uns, der Heilige Geist ist da und du kannst ihn erleben. Mitarbeiter immer wieder in ihrer Berufung bestätigen. Ein Stück hatten wir es schon. In Vers 9 steht, der hat uns gerettet und berufen mit heiligem Geruf. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben. Das ist eigentlich das, woraus wir leben, was wir immer wieder auch in unseren Liedern darstellen. Ein Stück ging es darum, in dem vorherigen Punkt, wo wir gesagt haben, Timotheus, bei dir ist Glauben da, erinnere dich daran. Sieh dir das genau an, reflektier das. Nimm das wahr, schau in deine Tradition von der Familie her, Mutter, Großmutter, auch in die Gemeinde und so weiter. Und hier sagt Paulus, geht nochmal einen Schritt weiter, indem er sagt, deine eigentliche Berufung, deine eigentliche Bestätigung liegt nicht in dir, sondern sie liegt in Jesus, in Christus, in dem, was er für dich getan hat. Das ist deine eigentliche Identität. Und die kommt nicht aus deinen Werken, aus deinen Fähigkeiten, deinen Möglichkeiten, sondern aus dem, was Jesus für dich, für uns getan hat. Er hat uns gerettet, berufen, geliebt und er hat sich das vorgenommen. Es ist sein erklärter Wille, zu retten und dich, Timotheus, zu berufen. Das ist sein Vorsatz. Das ist nicht Zufall oder irgendwas, sondern das ist das feste Fundament. Das heißt, es bedeutet auch immer, wir schauen nicht in uns hinein und gucken und reflektieren das die ganze Zeit, überlegen, was ist in mir, sondern immer wieder wird der Blick auf Christus gerichtet, der alles für uns getan hat. Und das kann uns eigentlich nur als einziges die letzte Sicherheit geben. Damit wird das Bewusstsein für die Gnade Gottes, für die Gnade Jesu zu einer großen Kraftquelle. Und das ist auch etwas, was Mitarbeiter brauchen und was wir ihnen immer wieder weitergeben können, indem wir sie an diese Bestätigung, an diese Berufung erinnern. Jesus hat dich auserwählt und das soll auch jeder Gottesdienst ein Stück in sich tragen, die Anbetungszeiten, auch die anderen Dinge. Und in diese Grundberufung hinein kommen dann alle anderen Berufungen, Dienstbeauftragungen sind dann da eingebunden, eingeordnet, alle Dienste, alle Aufgaben, die wir für Jesus in der Gemeinde tun. Aber der Grund letztlich ist in dieser ursprünglichen Berufung, aus der wir leben dürfen, dass Jesus uns auserwählt hat, dass Jesus uns gerufen hat, gerettet hat und das von Ewigkeit her. Und dass das ein fester Vorsatz, sein Wille war und nicht nur einfach aus dem Gefühl heraus. Und damit ist immer wieder auch die Frage, ob wir als Berufene leben oder sind wir eher Getriebene, die letztlich eigene Dinge vielleicht verwirklichen. Und fühlst du dich vielleicht auch gerade als Getriebener, weil es dann auch an der Zeit, sich neu zu besinnen und zu überlegen, was macht mich wirklich aus? Was ist meine Identität? Bist du dieser Berufene, der aus der Gnade Gottes lebt? Der letzte Punkt, Mitarbeiter durch gesunde, gute Worte ermutigen. Eigentlich fasst das vieles zusammen. Wir lesen es in Vers 13, wo Paulus ihm das nochmal sagt. Ich habe dich durch gute, aufbauende Worte habe ich dich ermutigt, das fasst es vielleicht alles nochmal zusammen, segnende Worte, das können Bibelverse sein, aber dadurch Mitarbeiter ermutigen, indem wir ihnen Gutes weitergeben. Man sagt ja so ein bisschen dieses Stichwort, nicht gescholten ist gut genug gelobt, das ist so ein Sprichwort und manchmal ist das, glaube ich, auch so ein bisschen unsere Einstellung, ja, dass wir sagen, also wenn wir nicht groß rummeckern, es ist ja auch für den Herrn, dann passt das doch, dann ist das doch gut, dann ist ja auch irgendwo alles gesagt. Paulus scheint das nicht so zu sehen. Er möchte Timotheus ganz bewusst mit guten, mit gesunden, mit ermutigenden Worten ermutigen, aufbauen, unterstützen. Und das hat er gesagt, er definiert es sogar als Vorbild, als ein Modell oder ein Muster, indem er sagt, halte fest das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast. Sprüche 10,11 sagt schon, des gerechten Mund ist ein Brunnen des Lebens. Und lass uns da ruhig auch Kreativität, Fantasie entwickeln. Das kann durch Lob geschehen, durch ein Bibelwort, ein ermutigendes Buch, was auch immer. Letztlich geht es darum, das will Paulus auch deutlich machen, das Wort Gottes selbst baut auf. Es kräftigt, es ermutigt, es hilft. Das ist auch ein Verweis darauf, natürlich an den Mitarbeiter. Setz dich ein für das Wort Gottes. Lies darin, arbeite darin, studier es. Lies es im Hauskreis gemeinsam mit anderen. Aber dass wir diese Möglichkeit der Ermutigung reichlich nutzen. Gute, gesunde, lobende, aufbauende Worte, die aus dem Wort Gottes letztlich kommen. Ein gutes Bibelwort, was wir weitergeben, ein ermutigendes Buch, wo wir denken, das kann Mitarbeiter wirklich fördern in seiner Situation. Ja, letztlich bin ich, wenn ich so diesen Text lese, das sind ja nur ein paar Verse, ganz am Anfang vom 2. Timotheusbrief, mit wie wenigen Worten konzentriert Paulus in der Lage ist, ganz viele wertvolle Einsichten weiterzugeben. Und vielleicht können diese Tipps ja auch für uns wie so ein kleiner Leitfaden werden, wie wir in ermutigender Weise mit unseren Mitarbeitern vorgehen. Und das möchte ich am Ende nochmal zusammenfassen. Mitarbeiter unterstützen, ermutigen durch Dankbarkeit. Das war der erste Punkt. Wir haben eine dankbare Einstellung ihnen gegenüber und auch grundsätzlich. Das steht am Anfang. Zweitens Gebet. Wir beten für sie unablässig. Das heißt also kontinuierlich, regelmäßig, das ist eine Aufgabe von uns als Gemeinde, für unsere Mitarbeiter zu beten. Gemeinschaft, wir denken nicht nur in Form von Programmen, programmatisch, sondern wir leben Beziehung, Gemeinschaft, Wissen um den Nächsten. Annahme, ehrliche Zuwendung, besonders in Schwierigkeiten. Also eingedenk deiner Tränen. Wir nehmen den Mitarbeiter als ganzen Menschen wahr, die Mitarbeiterin, und sind ihnen zugewandt, gerade dort, wo sie in Schwierigkeiten stecken. Wir bestätigen immer wieder ihren Glauben, gerade da, wenn sie vielleicht Zweifel haben oder hadern oder was auch immer, dass wir sagen, da ist was in dir. Und schau nicht nur auf das Heute, auf diese kurze Spanne, sondern guck, was auch an Glauben in der Gemeinde da ist oder in deiner Familientradition. Anfachen des Feuers, dass wir Mitarbeitern helfen, dass es nicht zur Routine wird, dass es nicht einfach nur mühsam und zäh und anstrengend wird, sondern dass das Feuer dessen, was da ist, was Gott selber entfachen will, dass es immer wieder neu entfacht wird, aufflammt. Verweis auf den Heiligen Geist und seine Kraft. Sicherlich ganz wichtig, dass wir deutlich machen, du lebst nicht alleine aus deinen Möglichkeiten, aus deiner Kraft, aus deinen Quellen, sondern letztlich kannst du dich auf den Heiligen Geist verlassen, auf seine Kraft, auf seine Liebe, und das wird dich prägen und führen. Bestätigung der Berufung als Gläubige und als Mitarbeiter daraus folgend, du bist berufen, geliebt, das ist deine Identität von Ewigkeit her. Das hat Jesus für dich getan. Und am Ende das zusammengefasst, kleide das in gute, in gesunde, in aufbauende Worte aus dem Wort Gottes heraus. Amen. Ich möchte noch beten, würde bitten, alle, die können, dazu einmal aufzustehen.
Herr Jesus Christus, ich danke dir für den heutigen Morgen. Ich danke dir für den Gottesdienst, den wir hier gestalten konnten. Ich danke dir für jeden, der da ist. Ich danke dir für alle Elemente des Gottesdienstes, die uns aufgebaut haben und die manches von den Punkten, die wir besprochen haben, auch abgedeckt haben, indem wir merken, wir brauchen immer wieder diese Ermutigung zum Glauben, diesen Zuspruch, dass du da bist, dass du uns errettet hast. Herr Jesus, aber wir haben so dieses große Ziel und Anliegen und wir stehen sicherlich auch in unserer Entwicklung der Gemeinde auch ein Stück an dem Punkt des Generationenwechsels, des Stabwechsels, Herr, dass viele andere Verantwortung übernehmen, sich entwickeln, dass wir das aber auch unterstützen, das Potenzial entfalten lassen und dass wir vor allen Dingen unsere Mitarbeiter ermutigen, dort, wo wir können. Und da fehlen wir sicherlich häufig, da wollen wir dich auch um Vergebung bitten. Aber wir wollen uns an deinem Wort orientieren und ich bin froh, wenn ich sehe, wie viel Paulus und wie konzentriert Paulus das hier dargestellt hat, wie sehr er Timotheus ermutigt und erbaut hat. Und ich bitte dich, dass es uns gelingt, das auch in unserer Gemeinde immer wieder umzusetzen, dass Wertschätzung, Aufbau, Ermutigung, gute, gesunde Worte aus deinem Wort heraus da sind. Herr Jesus, so möchte ich darum bitten, dass du uns als Gemeinde segnest, gerade in den Herausforderungen der nächsten Zeit, der nächsten Jahre, uns deine Kraft und deinen Frieden schenkst. Amen.